Ganz herzlichen Dank, Ueli. Das ist super, dass du für mich das gerade auch vorgelesen hast. Dann muss ich nicht mehr. Spart mir ein bisschen Zeit, gell? So gut mit euch zusammen Gott anzubeten. Und wir wollen das als Ziel am Schluss nochmal fokussieren. An dem Gottesdienst soll nicht das Bleibende sein, was der Paulus aus dem Gefängnis raus für die Epheser eine Korrektur bereit hat, sondern für uns soll die Lösung Medizin sein. Ich habe versucht, euch zu sagen, die Epheser sind in einem wahnsinnigen Spannungsfeld gewesen, in einem enormen Prozess. Nicht nur durch Multikulti, verschiedene Länder, die sich in Ephesus gesammelt haben und damit ganz viel Ereignis gebracht haben. Also wer schon mal in einem Block war, wo verschiedene Nationen leben, wer ist überhaupt in so einem, oder in einem nöckeren Umfeld, wo verschiedene Nationen sind, wer ist das? Ja, die kenne ich. Es sind eigentlich nicht viele. Aber schade, eigentlich wünschte ich mir das ein bisschen mehr, dass wir uns nicht so isolieren, sondern das spüren, was auch andere Kulturen und andere Abläufe da sind. Und wenn du mit denen zusammenlebst oder mindestens in der Nähe bist, dann merkst du, was plötzlich für Spannungsfelder könnte entstehen durch verschiedene Arten von Gelerntem in Form von Denken, Fühlen und Handeln. Und auch dort in dieser Frage, es gar nicht so in erster Linie darum geht, was ist richtig und was ist falsch, sondern auch in welcher Form oder welche Form gebärt oder gebiert in sich selber das Leben. Und zwar das Leben, wo nicht für den eigenen Bauch und für die eigene Vergnügsamkeit ist, sondern das Leben für und das Klima für Gemeinschaft, für das Miteinander. Und der Paulus sitzt im Gefängnis und hat die Sichtweise von Ephesus, weil er ja selber dort gelebt hat und weil er das wahrgenommen hat, was in diesen Familien für Spannungsfelder gewesen sind. Das ist nicht nur eine Kulturfrage, sondern eben auch, dass die Menschen, die in dieser gleichartigen, in Jesus, dieser neuen Kirche, wo Jesus gegründet hat durch den Heiligen Geist, man sich plötzlich in Begegnung gekommen ist, wo verschiedene artige Hintergründe gewesen sind. Von einem verbrecherischen Dasein bis zu einem sehr römisch prägten und damit, wir müssen es beschreiben, unglaubliche Verschiedenartigkeiten hat, wo manchmal sehr widrig sind. Juden, die rausgekommen sind aus dem verheißenen Land, die teilweise in einer gewissen Verfolgung gelebt haben, nicht nur die Glaubenden, die ihre Kultur, ihre Geschichte mitgenommen haben. Und ein Ort, Ephesus, von der absoluten Denkfreiheit, weil sie ein philosophisches, ideologisches Momentum hatten, wo alles erlaubt ist. Und auch das ist eigentlich nicht das Grundsatzproblem per se, sondern der Paulus, und das ist der Brief von den Epheser, ist oder Briefe Gottes, Briefe im Neuen Testament sind immer die Antwort aus der Heiligen Geist-Perspektive, aus Gottes Geist-Perspektive für Fehlentwicklungen, wo sich in diesen verschiedenen Arten ersichtlich geworden ist. Ich habe schon mal gesagt, Ephesus gleicht sehr stark unserer Gesellschaft, unserem momentanen auch Erleben. Darf ich dir eine Frage stellen und du darfst sie mal für dich selber so ein bisschen beantworten? Fühlst du dich von Gott geliebt?
Ja.
Danke. Wenn du es mitteilst, darfst du dir also auch so ein bisschen eine innere Antwort geben. Fühle ich mich von Gott geliebt? Weil die Ausgangslage in allem Veränderungsprozess, wo nämlich das Leben raubt, nicht das Leben gibt für einen Mensch. Die Ausgangslage ist immer, immer matchentscheidend. Nicht alles, was der Widersacher von Gott tut, ist einfach nur per se schlecht, im Sinn von er macht auch vieles, was gut ist. Ich sage jetzt ein Stück weit Modernität und Entwicklung, wo auch vorhanden ist, wo aus manchmal nicht Liebe Gottes entwickelt worden ist, sondern auch aus Fehlentwicklungen. Wenn ich daran denke, ganz vieles, wo zum Guten ist und zum Guten auch geworden ist, ist manchmal aus Habsucht oder aus sich Profilierungsneurose entstanden. Nicht alles ist immer aus dem tiefsten Nährboden von der Beziehung zu Gott entstanden, wo wir auch geniessen dürfen, da eine positive Entwicklung. Die Frage ist nicht, ob eine Sache gut ist oder schlecht ist. Paulus sagt, Quelle ist matchentscheidend. Es macht etwas aus, wer du bist, was aus dir kommt und nicht nur, was du machst. Darum ist alle Korrektur, die der Epheser bringt, die der Paulus unter, ich meine, die Schmerzen und auch unter Leiden, nicht nur, weil er im Gefängnis ist, sondern weil er merkt, was es mit Menschen macht, ist nicht nur ein Register, ist nicht eine lineare Auflistung von das ist gut, das müsst ihr machen, das ist schlecht, das ist im Fall ganz verboten. Und die Kirche hat immer den Hang, weil es viel einfacher ist, eine Liste zu führen, als in die Substanz vom Herzen zu gehen. Immer einfacher. Die Kirche hat immer den Hang, dass sie moralisch anfängt, Forderungen zu setzen. Und fängt an, Listen zu führen. Und wenn du nicht dieser Liste entsprichst, gell, dann bist du innerlich und äußerlich wie ausgeschlossen. Interessant, dass das Jesus nie gemacht hat. Es ist interessant, dass Jesus immer gerade stark in die Mitte vom Herz vom Mensch geredet und agiert hat. Und auch da, der Paulus lässt es durchdringen. Die Frage der Liebe, fühlst du dich von Gott geliebt, ist matchentscheidend. Denn alles, was der Epheserbrief sagt, wo wir ansprechen miteinander, wenn die Grundsatzliebe, ich weiss, Gott redet mit mir, weil er mich liebt, nicht vorhanden ist, wird alles, was der Paulus schreibt, als Anklage empfunden. Und als Vorschrift. Viel schlimmer, als diktatorisches Vorgehen, wie anstelle von dir das Neber sagt, wie du zu leben hast. Und das ist auch etwas, was in der Erziehung immer wieder stark zum Tragen kommt. Ob man Prägung bei den Kindern so setzt, dass man sagt, ich will, dass sie so und so werden. Und das Evangelium, auch das ganze Alte Testament, geht immer davon aus, dass wir Nachahmer sein sollen. Also nicht in dem Sinn vorgeschriebene, verprägte, sondern Nachahmer. Und die Bibel ringt eigentlich, und der Paulus ringt auch da um unser Herz und sagt, ich wünschte mir eigentlich, dass wir Nachahmer von Jesus Christus können werden. Und aus dem tiefen Wunsch von der Nachahmigkeit hilfe ich euch und zeige euch Stolperfallen auf. Ich finde das enorm, was der Epheserbrief an Qualität in sich trägt, an Aussage, an Leben, wenn man sie liest in dem Fokus von Gott liebt uns und es funktioniert nur, wenn die Liebe in uns dazu treibt, will Gott gleich sein. Merkst du es? Will Gott gleich sein? Ist das nicht der Ursprung der Sünde gewesen? Wollen sie wie Gott? Und schon ist es aus der Kirche verbannt als schlimm. Und jetzt kommt Paulus und auch Jesus, der sagt, nein. Kommt, folg mir nach und du wirst werden wie ich. Komm und werd mich. Und das heisst nicht, dass wir dann schlussendlich eben den selber Christus werden oder dass wir uns selber vergottet. Aber der Prozess ist eigentlich da, wo schon der Teufel bei den Menschen gesagt hat, Gott gleich zu sein. Gott will, dass du gleich wirst wie er. Das ist sein Wunsch, sein einziges Bestreben ist, dass du ihn anschaust und so fasziniert bist von dieser Qualität, von Art, von Leben und von Sinnhaftigkeit, von Ewigkeit und von Güte, hast du gelesen, von dieser Barmherzigkeit, die da ist, dass das, was er in sich trägt, eine Liebe, die für alle gilt, wo dann der Paulus ja sagt, die Liebe in Christus ist offenbar worden, weil er sein Leben für uns geht. Was für ein gigantisches Vorbild. Und sagt, ich wünsche mir, dass ihr das werdet, dass ihr der Christus werdet. Und verrückt, die Bibel sagt, hey, wir werden Christus jetzt. Oh, schon wieder. Ich weiß nicht, warum dass er das nie einrastet. Also, Regieanweisung an alle, die mit dem Ding arbeiten. Immer einrasten. Danke vielmals. Das kann ich nicht drauf liegen. Das Gleichwerden wie Gott. Und Gott sagt dann, wenn ihr dranbleibt, wie Reben am Weinstock, wenn ihr an mir seid, es wird in euch selber zu einer Quelle werden. Ihr werdet selber das Licht werden, hat er gesagt, oder? Ihr selber werdet das Licht. Da hätte ich mal einen gekommen und gesagt, hey, das geht doch gar nicht. Christus ist doch das Licht und bleibt das Licht. Dann sage ich, ja. Und wieso sagt denn die Bibel, du wirst zum Licht? Was für eine wahnsinnige Arroganz, was für eine plötzliche Zentriertheit auf den Mensch. Es ist doch eigentlich nur immer Gott. Dann sage ich, ja, es ist immer Gott. Aber weißt du was? Durch das Beziehungsfeld, durch das innere Verknüpfen, von unserem Geist, mit seinem Geist, sind wir ein Teil von dem Wesen und sie von Gott. Und wir widerspiegeln das Gleichartige. Wir werden zum Licht. Wir sind selber ein Teil von dem Gotteswerk. Die Bibel sagt sogar, wir sind anstelle von ihm nun gesetzt. Wow, was für eine starke Aussage. Und dann sagt ja dann der Herr, dass wir unser Leben führen wie einen Gottesdienst. Und please, da ist nicht gemeint, dass wir am Anfang eine Worship-Zeit haben, dann eine Lehr-Zeit haben und dann wieder eine Arbeitungszeit haben. Und am Schluss freuen wir uns alle, oder? Auf den Kaffee und so. Der Roni und seine Leute haben da schon angefangen zu arbeiten. Da meint Gott nicht der Gottesdienst in der Struktur, im Sinn von der Ablauf, wie mir das so gewöhnt, wenn ich in Afrika bin oder in Brasilien oder in Asien, wo immer, der Gottesdienst sieht immer ein bisschen anders und gleich immer irgendwo ein bisschen gleichartig aus. Nein, der Gottesdienst ist eine innere Haltung. Drum. Eine Gemeinde, eine Kirche, wie wir sie sind, oder eine Kirche, wie irgendwo ist, Manche entscheidend ist nicht, wie stark der Beamer ist und wie viel Lichtshow man hat, obwohl ich das etwas Cooles finde, wenn man das kann sinnhaft einsetzen kann. Die Frage ist immer, du hockst da, du machst einen Teil aus von Kirche. Es ist eine Horrorvorstellung, wenn man kommt in den Gottesdienst und du schaust, was passiert. Wenn du sagst, jetzt nimm mir mal Wunder, was sie heute vorbereitet haben. Das sind Albträume, die für einen Pastor, für mich sind, wenn ihr so kämmtet. Darum sagt die Bibel, komm, wenn ihr zusammenkommt, soll in jedem etwas haben. Und das Haar hat nichts damit so, dass man alle auf die Bühne säckelt und alle von da aus irgendwie belehrend einander die neueste Erkenntnis sagen, was man sollen tun und was man sollen lassen. Dieses Anteil haben und Anteil geben hat etwas mit dem Licht, mit dem Christus, mit dem Wasser, mit der Salbung, wo du als Person und Persönlichkeit hast, wo man in der Prophetie gehört, und das ist einzigartig und das ist die Antwort Gottes auf die jetzige Form von Gesellschaft und von Leben. Du bist die Antwort, du bist das Licht. Du bist der verkörperte Christus Jesus. Und so wie der Gottesdienst im Alten Testament bestehend aus dem Opfer, wo der Paulus da sagt, Wohlgeruch und Danksagung ist, heisst das auf gut Deutsch, das sind unsere Leben, wo wir immer wieder Gott hingehen. Und warum braucht es Gottesdienst? Warum braucht es Treffen? Warum braucht es Gemeinschaftsmomentum? Warum brauchst du die anderen? Es wäre übrigens viel einfacher ohne. Hat etwas mit dem zu tun, dass wir miteinander dienend und ergänzend und sowohl auch herausfordernd als auch segnend einander in die Opfer gegenüber Gott dürfen sein. Also wir geben uns selber Gott hin. Wir verschenken unser Herz, wir verschenken unseren Geist Gott gegenüber. Werdet Nachahmer Gottes, sagt der Paulus. In dieser selbstopfernden Liebe. Und dann geht der Paulus bei den Götzendienst ein und dann wird es recht konkret und heftig. Die selbstaufopfernde Liebe, die bei uns immer im Kampf ist mit billiger Imitation von der Liebe. Noch nicht so lange her habe ich mit jemandem geredet, der einen unbändigen Drang hat, sexuell befriedigt zu werden. Und weil der unbändige Drang da ist, er sucht endlich eine Form und eine Art, wo er kann sagen, jetzt ist genug oder jetzt bin ich zufrieden oder jetzt habe ich nicht nur ein schönes Erlebnis gemacht, sondern jetzt ist es erreicht. Und er geht von Frau zu Frau und er geht von Methodik zu Methodik und übrigens glaube ich ganz, ganz fest, dass man kein brütes Sexualleben muss führen muss, sondern mit seiner Frau unbedingt kann und sollte und muss und es einfach mehr Spass macht, auch auf Erforschungstour zu gehen. Und wir sind ein älterer Kollege von Flo, weil mir mal gesagt hat, ich bin jung gewesen und er sagte so als leichter Senior, hat er gesagt, hey Fredl, musst du im Fall schauen, wenn du den Sex machst mit deiner Frau, irgendwo spürst du denn jetzt, ist Grenzen erreicht. Und ich habe immer darüber nachgeschaut, was er meint, bis ich dann selber älter wurde und erforsche drin, gemerkt habe, jawohl, auch in aller Freiheit gibt es Grenzen, die Sinn machen. Aber die billige Imitation von der Liebessuche, Befriedigungssuche, wo gerade bei uns Männern noch mehr, weil wir sexual triebene Menschen sind, weil Gott uns so geschaffen hat, das ist nicht per se schlecht. Kommt der Paulus aus dem Gefängnis und merkt, die Epheser-Gemeinde, die ist stark unter Druck, weil der Einflussbereich von denen, die genau so leben, wie ich geschildert habe, von Menschen, die unbändig suchen und nichts finden, und sie reden ständig über Sex. Also, außer der Bär. Menschen, die in der Regel immer über Sex reden, haben ein Problem mit Sexualität. Das ist meine Erfahrbarkeit und ich glaube, die ist nicht weit weg. Wir haben bei uns im Geschäft, wo ich früher noch arbeiten durfte, hat es 2-3 Leute gegeben, immer in der Pause. Hey, es hat mich dermaßen aufgeregt. Aber die haben ständig über Sex geredet, über Frauen, was sie wieder erlebt haben, was sie wieder aufgerissen haben. Und die tun mich sowieso und die hat mich verarscht. Und hey, ständig. Und was ich gemerkt habe, ist nicht nur, dass es mich langsam angewidert hat, weil ich gemerkt habe, ich will das destruktive Zeug eigentlich weder sehen noch hören. Warum redest du mit mir? Habe ich gemerkt, auch meine nicht glaubenden Arbeitskollegen, ich bin ja der Einzige, bis dann mein Stift gekommen ist und der dann auch den Heiland gefunden hat. Aber ich habe gemerkt, auch die nicht glaubenden sind eigentlich angewidert. Aber immer wenn der, weil jetzt auch der Paulus von Witzli redet, und er redet eben nicht nur von Humor, wenn man einen Unterschied machen zwischen Humor und Witz. Und das ist ja genau da, woher ist die Quelle, was ist die innere Substanz. Und wenn immer er die Sexualwitz gemacht hat, haben alle gelacht. Aber nicht wirklich. Es ist so, es mach mal ein beschämendes, schön hast du geredet drüber, ein beschämendes Mitgehen, aber eigentlich widerlich, ich will es gar nicht. Und irgendwann habe ich die Schnauze so voll gehabt, weil ich das einfach nicht haben wollte. Ich habe mir in Synchro die Bibelstelle, wo der Paulus sagt, hey, dann macht das nicht. Nicht nur macht es nicht, sondern der Paulus sagt eigentlich, entzieht euch dem. Es soll nicht einmal bei euch gedacht sein. Nicht einmal, es soll nicht einmal zum Ansatz von eurem Denkvermögen gehören, geschwiegen von Reden oder von Hören. Und auch da kann man wieder sagen, ja, das ist das moralische Klump, oder, wo die Kirche sagt, wo man darf sein und was man sollte. Und der Paulus geht von einem völlig anderen Ansatz aus. Nämlich von dem, was du hörst, was du denkst, fängt immer an, dich zu beeinflussen. Immer. Darum sagt Gott auch, schau, was du liest. Schau, was du schaust. Also, es fängt an, immer dich zu beeinflussen. Das Trügerische, das Hinterlistige, das Gemeine am Diabolo, vom Widersacher von Gott ist, dass er kontinuierlich aktiv an unserem Leben arbeiten will. Und nicht aufhört. Ich hätte übrigens, schade, steht nicht so viel in der Bibel, es ist immer nur das Wesentliche. Ich hätte gerne Zeiteinheit gehabt bei der Versuchung im Garten Eden. Wo Adam und Eva in dieser Frage so sein wie Gott, weißt du? Ich hätte gerne einmal eine Zeiteinheit gehabt. Wie lange ist die Beeinflussung gegangen? Glaub nicht, dass es so ist, dass aus dem Nichts raus die Schlange gekommen ist, die geredet hat, die zum Adam gesagt hat, du hast doch wollen sein wie Gott und so, und ich gebe dir Erkenntnis. Glaub doch nicht, dass das einfach so, bäm! Es gibt so eine coole Werbung, oder? Wegen dem Kind und wegen dem Internet, oder? Da klingelt es an der Tür und einer kommt mit der Knarren und so und schießt da umeinander und so und fragt nach dem Kind bei den Eltern. Und die Eltern sagen, ja, da oben, oder? Keiner von uns würde das machen. Keiner von uns wie wenn man sehen würde, was es ist, unseren Kind zutrauen oder unseren Kind überlassen. Keiner von uns würde das machen. Wir würden alle sagen, nein, sicher nicht. Die Kontinuität der Versuchung ist immer die. Und das Diabolische, das, was Paulus der Epheser sagt, ist das Umgarnende und immer wiederkehrende Teuflische, wo das Leben raubt, wo einfach wieder Gott ist, extra wieder am Leben ist, wieder zerstörend ist, wo es nicht um Moralien geht, sondern es geht um aktive Zerstörung deines Lebens. Es geht eigentlich um Tötung von dem, was Gott für dich gedacht hat. Das ist ein riesen Prozess. Ein langer Prozess. Ein ständiges Einweichen, ein ständiges Infiltrieren. Ganz fein, immer wiederkehrend mehr, immer mehr, immer mehr. Es ist, Gott sagt, komm zu mir, schau mich an, geniesse meine Liebe, heb Gemeinschaft mit mir und du sollst mir Nachahmer sein. Komm aus Freude und aus Leidenschaft, was du siehst. Beim Teufel ist es, komm, hör mich an, ich will dich überzeugen für das kleine Stückchen Millimeter. Und nachher überzeuge ich dich für das zweite. Es ist eigentlich eine Strategie und ein strategisches Mensch einnehmen, um Zerstörung können, umzusetzen. Und du merkst, dass, wie anders polt, dass das ist. Beide wollen eigentlich dein Leben haben. Gott will es haben und der Diabolo will es haben. Die Form, wie das geschieht, die Art und Weise, ist sowas von weiss und schwarz. Oder wie die Bibel sagt, Licht oder Finsternis. Gott schafft immer im Offenen, mit offenem Visier, mit klarer ausgeleitetem Momentum. Nie hinterlistig. Nie, ich komme, gib mir ein bisschen etwas und dann hörst du mir und dann mache ich mit dir. Immer offen, immer transparent, immer klar. Was meinst du, woher das Demokratie kommt? Egal. Mit Demokratie meine ich nicht, dass jeder darf einfach wählen darf, weil das ist bei Gott eigentlich ausgeschlossen. Das vergessen die meisten Menschen. Sondern es geht mehr darum, was führt dich zum Leben? Was führt dich zum Guten? Und es ist tatsächlich so, ein Gott hat so im Alten Testament gesagt, ein Herrscher, wo dich nicht mag, ein Herrscher, der dich ausbeuten will, es gibt nichts Schlimmeres. Und wir erleben es ja live, oder? In ganz vielen Ländern, wo man das wie als Verkündigung sieht, wie man Länder und Völker kann, rausmachen kann. Übrigens, so Sexualität oder eben Geld und Macht, und dort dabei tut der Paulus keinen Unterschied setzen. Er sagt, das Abartige von der unzüchtige Sex, wo die meisten meinen, ja, wenn ich es doch liebe, wenn ich es doch gern habe, und sie vergessen, dass Lust und Triebhaftigkeit nichts mit Liebe zu tun hat. Liebe hat eine andere Form, eine andere Qualität. Liebe ist das, was von Gott kommt, denn Gott ist Liebe. Wenn es um Definition geht, darum manchmal, wenn ich das Wort Liebe höre, wie man das verwendet, auch in der Gesellschaft, denke ich immer, das hat mit Liebe überhaupt nichts. Und eigentlich müsste man es verbieten. So wie man den Regenbogen verbieten für gewisse Bewegungen, müsste man auch verbieten, das Wort Liebe zu brauchen. Übrigens glaube ich auch, dass man das Wort Ehe nicht nehmen für das, was nicht Gott denkt hat. Weil das ist es. Original ist von Gott denkt. Zum Leben und zur Freude. Nicht nur die Sexualität und was ja auch Unmoral geschieht, ist etwas, wo Paulus so sagt, das macht euch kaputt, wenn er dem nur Raum gibt, nur in euren Gedanken, wenn er schon anfängt und darum entzieht euch, sondern auch mit Geld und mit Macht. Faszinierend. Darum glaube ich auch, dass der Geist von Amerika ist nicht, American first. Also darf ich sagen, kommt wahrscheinlich mehr aus der Küche vom Teufel als vom Himmel. Weil Jesus sagt, ich verschenke mich euch, ich gebe euch. Ich gebe euch mir. Was ich habe, gebe ich. Und dieses strategische, politische Ding, wo, wenn ich ehrlich bin, auch die Schweiz voll mit drin steckt, wo können wir noch profitieren? Was kann man noch an Gewinn rausholen? Glaube ich, ist in der Sache treffend von dem, was der Paulus sagt, lasst da weg. Denn da führt nicht zum Leben. Es führt nicht nur in die Abhängigkeit, es führt eigentlich in die Zerstörung drin. Und das ist ein Ansatz, wo Paulus sagt zu den Ephesern und sagt, dieses Umgehen mit Geld, Geld, Mammon hat ein Spirit, das ist nicht nur eine Substanz. Also, so wie Sexualität auch eine Dynamik und Kraft hat, hat Geld auch Kraft. Das ist der Geist von Mammon, beschreibt die Bibel. Und wenn die Bibel liest, was der verursacht, ist unfassbar. Du kommst nicht genug über, du hast und wirst nicht satt. Ich werde nie vergessen, ich bin in Wiel gewesen, ein Mitstudent in der Berufsschule gehabt. Und warum immer der mit mir zusammen war, weiß ich bis zum heutigen Tag nicht. Aber er hat mich eingeladen zu sich heim. Und ich habe live miterlebt, wie ein Firmendirektor, der dort ist, seinen Sohn in einen Dauerbeschuss gebracht, in eine Dauer Knetmaschine, in eine Dauer diabolischer Dauerwirkung von Erwartungen, was er muss lernen, was er muss sein. Und hat schon seine Pläne gemacht, wie er die Firma kann übernehmen und wie er noch mehr Geld kann gewinnen und wie man kann das alles erweitern und alles kann sein und alles kann machen. Und der junge Mann, der ist verreckt, ich kann es nicht anders sagen, der ist verreckt unter dem Geist. Und Paulus ringt da drum und sagt, das, glaubt mir, Gemeinde Ephesus, ihr als Hochkultur, ihr als Stadt auch von Reichtum, das führt in den Tod. Und es ist nicht Menge von Geld, es ist auch nicht Menge von Macht. Ich werde auch nicht vergessen, wie Mutter Teresa für mich ein Wahnsinnsvorbild ist. Was die Frau umgesetzt hat an Armen und Bedürftigen. Auch für Menschen, die nicht mehr selber können. Und die hat Geld geholt und hat Geld angeschäffelt. Unfassbar! Und vor ein paar Jahren habe ich mit einem Altersheimleiter geredet. Und der Altersheimleiter hat gesagt, ja, schwierig, mit dem Altersheim kann man kein Geld mehr machen und so. Und ich höre ihn reden und denke, meine Herren, geht es eigentlich nur noch um den Mammon? Ich habe immer gemeint, es ging um die alten Leute. Und ich denke, was für ein Spirit, was für ein Todbringende. Und wenn du da drin bist, in dem ganzen Denk- und Fühlprozess, wo der Material- und Habsucht anfängt, da sagt der Paulus, das sei nicht bei euch. Und ich glaube, dass Gott will Leben schaffen. Gott will seine Vorbild an Wesen, auch an Denken, wo man sagt, wir verweigern uns gewisse Denkmuster. Das ist ja da, wo die Welt sagt, das macht euch als Kirche brutal gefährlich. Also, wenn die Gemeinde Jesu nicht mehr zugänglich ist für die Manipulation der Welt, versteht ihr, das sagt man auch bei den politischen Sachen, oder? Darum sind gewisse politische Strukturen sind dann nicht mehr demokratisch, was immer das Gebilde denn ist. Aber eigentlich, wenn du dich entziehst der Machbarkeit vom Teufel und nicht mehr sind, dann ist Alarmstimmung. Darum hat mal ein Pastor gesagt, wenn du ein brutal friedliches Leben führst, überprüf mal, ob deine Nachfolge stimmt. Gut, meine Zeit ist abgelaufen, aber ich habe eigentlich ja schon angefangen. Das Geld, die Sexualität und dann kommt der Vers 10, wo der Petrus sagt, prüft, was dem Herrn gefällt. Ich finde das so genial. Soll ich euch etwas sagen? Mein Dienst als Hirt ist so entspannt, weil es da nicht heisst, geht zum Hirten, er soll prüfen, ob das, was ihr denkt, was ihr macht und was ihr umsetzt und lebt, ob das gut ist. Ganz ehrlich gesagt, alle außerhalb von dir sind wahrscheinlich überfordert mit dieser Frage von dir. Gerade junge Leute, muss ich manchmal sagen, es macht schon Sinn, man tut gewisse Sachen reflektieren mit anderen Menschen, aber was ihr macht, ist, ihr redet eures Inneren zu Tod mit anderen, die genau die gleichen Sorgen, Probleme und Nöte haben. Und statt dass es einen Lösungsansatz gibt oder ein Hilfmomentum gibt, gibt es eigentlich nur das gegenseitige Aneinanderklammern, und seitdem wir Opfergemeinschaften, wo aber eigentlich kein Segen drin ist. Paulus redet aus dem Gefängnis und sagt, der Prüffaktor ist der Herr. Der Prüffaktor ist der Herr und was ihm gefällt, und das gilt es zu entdecken, was das für dich ist. Ich glaube, bei der einen von uns hat Gott gesagt, ich will nicht, dass du viel Geld hast. Du kannst mit weniger auskommen. Du brauchst den Glump nicht. Und schon im Alten Testament, auch beim Abraham, er hat die Aufgabe gehabt, Besitz zu haben und Reichtum zu haben. Er hat die Aufgabe gehabt, das auch zu managen und auch zu verwalten. Fürs Gute. Nicht für den Egoismus. Darum hat er dem Lot können sagen, dann nimm doch du das Bessere, dann nimm ich halt den anderen. Putz! Oder manche, auch unter uns, die ein bisschen mehr Geld haben, die sagen, ja, den gebe ich halt nochmal so und so viele tausend Franken. Wo ich immer denke, unglaublich, wie bleibt dann fast der Dings, der Kiefer, geht ab und Pumpe hört auf. Weil ich denke, das geht doch nicht. Und die Männer und die Frauen sagen, dann, nein, schau, ist gut, ich hab noch. Und wenn ich noch habe ich, dann kannst du noch ein bisschen haben. Dann denke ich, gut. Und da merkst du wieder, wie das Prüfen vor dem Herrn eine wahnsinnige Hilfe ist. Auch Dinge zu tun oder nicht zu tun. Prüf, was dem Herrn gefällt. Das ist ein guter Schutzmechanismus. Und Paulus sagt auch, gang ans Licht. Wenn mit Dingen ans Licht gehst, dann wird es ein Teil vom Licht. Das ist auch noch hochinteressant, wenn man sagt, sobald die Kraft vom Schummerigen, vom Verdeckten, vom Verborgenen, nämlich genau da, so wie der Teufel schafft, nämlich dieses Ja nicht offenbar werden und dieses so sein wie Gott, wo ein innerer falscher Prozess ist, ja nicht zeigen lassen, aber nach außen gut dastehen. Oder dieses absolut Widerliche. Wo Gott sagt, komm zu mir, lass es prüfen und leb gerade raus. Jeder soll an dir sehen, wer du bist und wie es ist. Dann wird das, was verborgen war, wo vorhanden ist, wird selber zum Licht. Ein unfassbarer Veränderungsprozess, wo da sagt. Und dann zum Schluss sagt der Paulus, nur eins, Epheser, ich weiß, ihr hängt gern wie. Fühle ich mich sehr angesprochen. Gutes Gläschen Wein. Früher habe ich eher die Sorte und die Art mögen. Ich merke, je älter ich werde, verändert sich mein Gaumen, mein Geschmack, mein Lieblingsmoment. Und Paulus sagt, das Problem ist beim Wein, oder die Übersetzung redet von Wein, und die moderne Übersetzung, haben das gelesen, redet von Alkohol. Wie gut ist das denn? Weil Alkopop, hat mal einer gesagt, das ist kein Wein, genau. Ich sage, da kann ich saufen, was ich will. Oder einer hat mal eine Degustation gemacht von scharfe Zeug, wie heisst das schon wieder? Whisky? Ja? Da hat einer gesagt, du, ich trinke kein Wein. Ich brauche auch nicht so viel, um ein bisschen wegzutreten. Ah, ich nehme ein bisschen Whisky und das fährt ein. Und dann ist es gut. Und das ist so cool, oder? Früher hat man weder Whisky kennt, so per se, noch irgendwas anderes, sondern Wein ist einfach das Bild für. Und darum ist so cool, die moderne Übersetzung sagt, ich führe euch aufs Wesentliche, was der Paulus im Gefängnis der Epheser hat, würde sagen, hey, hört auf Wein saufen. Weil die Dynamik vom Wein, wenn du falsche Position hast gegenüber dem, wenn du es brauchen als Fluchtmechanismus oder anstelle von dem jetzigen Gefühl oder ich verdiene mir das, was Alkoholiker an Lügengebilde sich selber und anderen auftischen, ist unfassbar diabolisch. Und Paulus sagt, Der Spirit von dieser Flasche, von dem Alkohol ist, er will dich haben, er will dich immer haben, er will dich abhängig machen. Und er will dich beherrschen. Und dann kommt Paulus und sagt, prüf, was ihm Herr gefällt, oder? Und sagt, ich gebe euch einen Tipp, Epheser. Trinket weniger Wein, trinket mehr Geist von Gott. Und ich glaube, das tief und innig. Und vielleicht wird mein Dienst da drin, ich hoffe und bete darum, noch stärker und kraftvoller, dass man Menschen können führen zu Säufer im Heiligen Geist. Ich meine es echt. Trinker. Voll vom Holy Spirit. Wo plötzlich merkst, Geld, Sex, what is that? Wenn du gefüllt bist vom Leben, von der Qualität, wo sind meine Worshipper überhaupt? Yes, come on, hast vergessen, das Zeichen geben. Wenn der Geist kommt und du das Licht in dir trägst, weil der Heilige Geist strahlt, weil der Heilige Geist da ist, das Potenzial von Befriedung da ist. Wenn du befriedet bist, brauchst du keine Befriedigung mehr in der Form von Sexualität, wo du meinst, ich brauche eine Frau oder einen Mann, je nachdem, wo mir das gibt, wo mir das Gefühl gibt. Brauch auch nicht Geld oder Macht. Einer hat mal gesagt, ich brauche dringend Geld, ich muss in die Ferien. Dann denke ich, ja, das ist alles gut, das ist auch alles richtig. Nur, ich habe gesagt, achte mal drauf, was dich treibt. Und ja, ich glaube, Ferien machen viel mehr Sinn, wenn du freudig gehst, als wenn du einem Manko hinterher säckelst. Wäre übrigens noch ein guter Tipp für den Sommer. Ich glaube ganz fest, in die Ferien zu gehen, wenn du in die Ferien gehst und sagst, ich brauche jetzt die Ferien, ich will einfach mal abschalten, ich will einfach mal alles hinter mir lassen. Wenn du aus dem Mangelgefühl aus der Ferien machst, befürchte ich, dass der Mangel deine Ferien bestimmen wird in allem. Und das wird sie wie beim Alkohol. Du suchst, hast einen Flash, aber aus der Katerstimmung wird nicht viel übrig bleiben. Ich glaube, fest dran, gehen wir mal in den Sommer oder in die Ferien wo du sagst, ich will nicht aus dem mangellosen Leben, sondern ich will vom Leben her prägt sein. Ich will aus Gott raus, voll mit Heiligem Geist, sagen, was mache ich diesen Sommer und was kann ich geniessen? Was kann ich Freude haben? Und du wirst den Unterschied merken, wie das Gleiche gleich ist, aber völlig anders. Und der Paulus ringt darum um die Epheser und sagt, ihr solltet im Fall voll in dieser Welt sein, ist ja alles in Ordnung. Bleibt die Epheser, bleibt in dem, aber völlig anderen Denksinn. Manchmal haltet euch die Ohren zu oder säckelt weg. Ihr müsst den Seicht weder sehen noch hören. Und handelt entsprechend, indem dass ihr euch viel mehr Gott öffnet, als das, was die Welt dir bietet. Lass uns aufstehen miteinander. Magst du noch mal den letzten Vers zeigen, Bruder? Ja, es ist nicht der letzte Vers, glaube ich, oder schon. Doch. Vers 19. Das könnt ihr miteinander tun. Das können wir miteinander machen. Erfüllt euer Herz mit dem Klang vom Psalmen. Lasst uns das tun. Im Heiligen Geist sein, voll Geistes zu werden und dann miteinander singen, Hymnen, geistgewirkte Lieder und singt so Lobgesänge für Jesus, den Herrn. Im Namen unseres Herrn, des Messias, sollt ihr zu jeder Zeit für alle Dinge euer Dank Gott, dem Vater, ausdrücken. Lasst uns das noch tun. Ein paar Minuten gibt es der Ueli noch und dann ist Game over.